Leidenschaft. Hören Sie mich.
Ja.
Weil wenn ja, würde ich verzichten auf das Mikrofon. Ist das okay? Ich werde mich mit in den letzten 30 Minuten mit unseren Hauptakteuren im Zoologischen Garten befassen. Das sind die Tiere. In diesem Sinne, guten Tag, liebe Primaten. Herr Back hat das freundlicherweise angedeutet mit seinem Grußwort an mich auf Französisch. Ich komme aus dem Westpart der Schweiz und dort spricht man Französisch, so bitte um Nachsicht für mein schlechtes Deutsch. Zoologische Gärten werden immer mehr zu den wichtigsten Bindegliedern im urbanen Kontext. Und wenn es darum geht, über Herausforderungen an die Zoos der Zukunft zu sprechen, denke ich, wir müssen uns mal das ein bisschen präzise anschauen, was haben wir gestern gemacht. Das war sehr eindeutig im Film und sehr gut auch. Was machen wir heute in den zoologischen Gärten und wo haben wir Unterstützung, weil das wird für die Zukunft eminent wichtig sein. Ich möchte ein paar Beispiele aus einem Zoo, den ich gut kenne, zeigen, nämlich aus Basel. Wenn Sie in Basel ein freifliegender Storch sind und über die Stadt segeln, dann sehen Sie plötzlich diese grüne Oase und das ist der Zoo Basel, eingeklemmt zwischen Häuserzeilen und Eisenbahn. Der Zoo Basel wurde 1872 von den Ornithologen gegründet und 1874 eröffnet. In den Urkundenpapieren kann man lesen, dass es höchste Zeit ist, am Südrand der Stadt Basel einen zoologischen Garten zu errichten, weil die heutigen Menschen keine Ahnung mehr haben von Tier und Natur. 1874. Wir haben viele Gemeinsamkeiten mit dem Zoo Landau. Und ich möchte jetzt ein bisschen allgemein sagen, um was es da geht. Dieses Spiegel oder diese Kontroverse, wie ist eine Stadt? Also die Leute, die jetzt da für die Stadt arbeiten, werden vielleicht linken, ich weiß nicht, also eher grau, im zoologischen Garten ist es eher grün, in der Stadt ist es eher laut, im zoologischen Garten leiser, je nachdem, welche Tierlaute zum Ausdruck kommen. In der Stadt ist alles plus minus hektisch, im Zoo ist es gemütlich und in der Stadt erlebt man vor allem technische Geräusche und im Zoo Geräusche, Tierlaute und weniger technischen Geräusche. Es riecht nach Abgas, Menschen und Konfliktöl, das ist ein bisschen provokativ. Das kann durchaus auch im Zoo passieren, wo es meistens aber nach Stall und Tieren riecht. Wem dient der Stadt? Die Stadt dient dem Konsum. Und jetzt ist diese große Frage, wem dient eigentlich der Zoo? Wir haben das ein paar Mal gehört schon heute. Erholung, Bildung, Forschung, Naturschutz, diese wichtigen Pfeiler. Und ich möchte das kurz so zusammenfassen. Der Zoo ermöglicht primär Begegnungen mit dem lebendigen Wildtier und das in einem heutigen städtischen Kontext. Warum gehen Menschen in den Zoos? Eben um diese Wildtiere zu sehen. Und man kann sich fragen, was ist da besser als im Kino oder im Smartphone? Das ist nämlich das, wo wir als Zoomacher immer wieder hören heutzutage, ja, schließen wir doch die Zoos und wir haben so viele Möglichkeiten mit dem Internet und mit den sonst virtuellen Medien. Ich glaube, Tiere im Zoos werden nach wie vor, und das wird auch morgen der Fall sein, mit allen Sinnen erlebt. Und wenn ich da das Beispiel nennen darf, ich glaube, ich gehe auch lieber einen Waldspaziergang machen, oder was lieber machen, als einfach ein Bild des Waldes mit Patronen zu sein. Wir haben vom Wandel gesprochen, beziehungsweise Herausforderungen an die Zukunft, an den Zonen der Zukunft. Ich glaube, es ist wichtig zu orten oder mal zu wissen, was mal gewesen ist. Das war die Löwenhaltung in Basel um 1900 herum. Da ging es darum, Wildtiere zu zeigen, die sind eben gefährlich, da braucht es Gitterstrukturen, starke Gitterstrukturen, dass die Tiere nicht rauskommen, dass man eben diese Wildheit auch erkennen kann. Bis in den 50er Jahren wurden unsere Löwen im damaligen Raubtierhaus gehalten, war an und für sich sehr ein gutes Haus, dank den Wurfboxen, die ein bisschen abgelegt waren vom Hauptgehege, hatten wir eine Pionierzucht bei den Raubtieren. Das Haus wurde auch x-mal probiert in anderen zoologischen Gärten. Das hat wunderbar funktioniert mit der Raubtierzucht und das blieb bestehen bis in den Ende 90er Jahre. Und heute ist das die Außenanlage des Hauses Gamboas, dem Ort, wo die Löwen sind. Eben das ist diese Anlage, wie man sich heute im Prinzip mit einer Außenanlage identifizieren kann, als Besuch, aber auch als Zoomacher. Also für die, die es nicht wissen, ist der Zoo in Basel, das ist der Name, wo die Basler und Baslerinnen ihren Zoo geben, und das ist liebevoll gemeint, und in Basel spricht man eben nicht vom zoologischen Garten oder vom zoologischen, wie früher, sondern vom Zoll. Tiere begegnen heißt nicht Tiere bloß konsumieren. Wir haben es auch bei meinen Vorrednern gehört, es geht eben auch um Respekt. Es geht darum, dass man lernt beobachten. Es geht auch darum, dass man eben sich selber Fragen stellen kann, dass man Geschichte entdecken kann und dass man vor allem offen ist für das, wo man begegnet. Und das ist nicht immer gleich und darum sind die Zoos so erfolgreich. Es ist immer ein bisschen anders und das Offensein für Unerwartetes, das ist ganz wichtig und das wird eine der höchsten Herausforderungen sein in der Zukunft. Ich möchte das mit diesem Beispiel, vielleicht kann man das Licht da noch wegnehmen, dann kommt das Bild besser zum Ausdruck. Die Herausforderung ist zuerst einmal eben sich Fragen stellen oder in der Lage zu sein, zu beobachten und seine vielleicht vorgefassten Meinungen mal abzulegen. Lernen, denken, beschreiben, ich sage unseren Studenten auch mal eine These, eine Antithese zu formulieren oder eine Synthese daraus zu machen. Das ist wichtig, wenn man Tiere beobachtet. Und in diesem Sinne könnte man da sagen, dieser Giraff spinnt nicht oder dieser Giraff ist nicht so degeneriert, dieser Giraff kratzt sich da am Handgelenk oder oberhalb des Handgelenks rechts mit seinem Röhrchen. Das Bild stammt aus dem Kinderzoo in Basel. Und das Bild ist ganz wichtig, weil heute die meisten von uns Action erwarten, sei es im Zoo oder im Tierfilm. Nichts tun ist eine biologisch vollwertige Tätigkeit. Und das zeigen uns da diese Bühne. Wie können jetzt die zoologischen Gärten ihren Artenschutz, ihren Bildungsauftrag am besten wahrnehmen? Und ich glaube, das ist ein bisschen der Kernsatz heute. Wir feiern ja das Jubiläum des Förderkreises, in dem sie mit Menschen und Organisationen zusammenarbeiten, die in die gleiche Richtung schauen, und in dem, dass man kohärent ist zwischen dem, was man inso macht und dem, was man nach außen kommuniziert. Und das können wir alleine nicht so. Diese Zusammenarbeit haben wir im Film gehört, haben wir in den Einleitungsreden gehört, ist ganz ein wichtiger Teil von Ihrem Zoo hier und Ihrem Förderkreis. Nochmals diese harten Fakten: der Zoo Landau anfangs 1900, also Anfang 20. Jahrhundert gegründet als kommunaler Zoo, erweitert mit diesem wunderschönen Kamelteil und bald vielleicht Antilopenteil, der eben keine Karambolagen verursacht. 750 Tiere in ungefähr 100 Arten, 24 Angestellte, rund 200.000 Besucher, das sind ganz imposante Zahlen, die wir da zur Kenntnis nehmen. Der Freundeskreis, 1970 gegründet, darum, das kann man sogar in diese Worte notieren, Welt da symbolisieren mit dem Kuchenstück, darum feiern wir Jubiläum da heute oder dieses Jahr. Mehr als 1200 Mitgliedschaften, 3500 Einzelmitglieder, ich glaube, sie schlagen Basel, also wirklich, das ist eine Leistung. Und das ist auch der größte Förderverein in Landau, habe ich mich erzählen lassen. Jetzt diese berühmte Zoo-Schule Landau, Frau Dr. Höllstein, habe ich schon x-mal natürlich gehört und wir wissen das sehr zu schätzen in unserer Zoo-Gemeinschaft, diese Kooperation mit der Universität und dem Zoo. 14.000 Kinder pro Jahr, Jugendliche, aber auch Senioren, außerschulischer Lernort für Kinder, gleichzeitig eben als Bildungsort für die Studenten, die dort Praxis lernen. Und das sind auch beträchtliche Zahlen, diese 24 Unterrichtseinheiten mit den Themen Artenschutz, mit den Themen Umweltbildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, inklusive Ferienworkshops oder Kindergeburtstage. Ich glaube, das ist eben das Erleben live. Für diese Auszeichnungen möchte ich mir natürlich auch bedanken im Namen der Zoo-Gemeinschaft, weil ich glaube, das ist wirklich ein Schritt vorwärts, dass Sie es geschafft haben, ganz kürzlich noch diesen Umweltpreis vom Land Rheinland-Pfalz zu bekommen und diese 5 UNESCO-Auszeichnungen. Ich glaube, Jens Owe, da kannst du vieles dazu beitragen, dass die Zoos anerkannt werden, und zwar international, und ich weiß, du machst das auch wieder, immer wieder in unserem Zoo. Zukunft. Ich glaube, Sie machen uns es vor mit diesen Kooperationen und ich würde auch sagen und jedem empfehlen, jetzt so, ich habe gemerkt, dass du am 8. November einen Vortrag halten wirst, wie macht man eigentlich Artenschutz? Ich würde empfehlen, also ich bin dann in Amerika schwer gekommen. Also ich glaube, da ist das alle Hörigen, das ist sicher ganz toll, diese öffentliche Führung. Eben, es geht um Kooperation. Zoologische Gärten kooperieren auch, wir haben es gehört oder angetönt gehört, mit diesen Erhaltungszuchtprogrammen. Landau und Basel haben diesbezüglich einige Gemeinsamkeiten, zum Beispiel mit Tierarten zu arbeiten, die vielleicht eben nicht gerade die charismatischsten Tierarten sind, Prinz Alfred Hirsch, hochbedroht, oder den Somalinnen-Esel in Basel. Ich glaube, Jahre, das ist ganz wichtig, dass man eben für die Zukunft auch mit diesen Tieren arbeitet, die nicht unbedingt eben die Eisbären, Elefanten, Gorilla, Menschenaffen im Allgemeinen als Publikumsmagnet primär wirken, aber das ist unsere Verantwortung, dass man vielleicht diese Tierarten zum Publikumsmagnet auch machen und dafür auch da testen. Ja. Doch brauchen wir einen Fanclub. Ich habe etwas Modernes gemacht. Ich habe mal gegoogelt. Wenn man Verein googelt, dann kommen ungefähr 82 Millionen Resultaten in etwa Pikosekunden. Freundeskreis 5 Millionen Resultate. Freundeskreis des Landauer Tiergartens eingetragener Verein 3000 Resultate, die nicht einmal eine halbe Sekunde. Also ich finde, das ist ein gutes Rezept. Rezept. Ich habe versucht, eine gewisse Parallelität zu machen zwischen dem, was in einem Restaurant passiert, wo Essen vorbereitet werden, wo ein hungriger Kunde auf das Essen wartet und mit uns zoologischen Gärten. Dort werden nämlich Tiergeschichten erzählt, Anlagen gebaut und der Entdecker ist der Zoobesucher. Es braucht zwingend, damit das Rezept eben funktioniert, einen Multiplikator. Und dieser Multiplikator ist ein Insider oder eben der Fanclub. Und das wäre der Gourmet im Restaurant, der weiter erzählt, dass das ein gutes Restaurant ist. Und dieser Fanclub unterstützt mit ideellen und mit materiellen Mitteln. Und das sind Sie, Freundeskreis. Und ich glaube, ganz entscheidend ist, wenn man da unterstützen will, muss man sich im Klaren sein, was die Aufgaben und Bedürfnisse des zoologischen Gartens ist. Und wenn man das weiß, dann kann man auch aktiv sein. Und ich habe es schon mal gesagt, Sie machen es uns vor. Ich möchte mit diesen paar Themen kurz das ein bisschen unterstreichen. Das Rezept einer fruchtbaren Zusammenarbeit, diese ist zuerst einmal die gegenseitige Information zwischen Zoo und Freundeskreis. Das ist nämlich nicht ganz selbstverständlich. Offen sein für Neues, da machen es zum Beispiel unsere Cousins, die Menschenaffen vor. Das waren zwei Menschenaffen, die neu in Basel zusammengekommen sind und sie mussten da integriert werden in der Gruppe. Und ich habe gestern erfahren, dass das kürzlich in den Landauer passiert ist. Sie machen uns es vor, indem sie da eben kommunizieren und sogar vielleicht ein Geschenk austauschen und zu probieren, animieren. Und das ist das, was ich meine, müssen wir schaffen als Förderkreis und so diese Gegenseite. Man muss eben auch authentisch auftreten können. Wenn jemanden sagt, ja weißt du, ich bin da gerne dabei, weil ich habe Tiere so gerne, ist das heutzutage nicht mehr genügend. Ich denke, es ist wichtig, dass man argumentieren kann und als Freundeskreismitglied muss man eben immer vor Auge haben, was diese vier Hauptaufgaben eines zoologischen Gartens sind, neben der Erholung, neben Bildung, Artenschutz, Forschung. Aber damit die Leute sich erholen können, müssen sie einen guten Eindruck haben. Und darum müssen die Zoos stets ein bisschen Spiegelbild der Gesellschaft sein. Darum ist ein Zoo nicht fertig, nie fertig gebaut. Darum wird ein Zoo sich ständig weiterentwickeln, dass eben die Parkanlage als schön empfunden wird. Wenn das nicht der Fall ist, können Sie lange mit Tierschildern Als Beispiel für die vielen Tierarten, die nicht am Zoo gehören, aber auf dem Zoogelände sich aufhalten, wie der Weißvogel oder der Storch. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man im städtischen Gebiet das weiß. So eine grüne Oase ist immens reich an Biodiversität. Und diese Artenvielfalt haben wir mal auf dem Gelände in Basel, auf dem Gelände des Zoos gezählt. Wir haben über 3000 Arten, die im Zoo leben, die diesen Zoo gewählt haben als Brutstätte oder als Aufenthaltsort. Von diesen 3000 Arten sind 113 auf der nationalen, schweizerischen nationalen roten Liste von bedrohten Tierarten. Und 71 von diesen 3000 Arten sind neu für die Schweiz entdeckt worden auf diesem Areal und 31 neu für Basel. Das ist unglaublich und das vergisst man sehr oft. 40 Forscher waren da in Vorarbeit, 2 Jahre lang daran, diese Arten zu bestimmen. Ich mache einen kurzen Rundgang durch diesen 4 Aufgaben des wissenschaftlich geführten Zoos. Wenn sich Tiere so verhalten wie jetzt dieser Strauß oder Zebra, ist das eine interartige Gruppeninteraktion, das ist hochinteressant. Der Strauß ist momentan dominant auf der Anlage, ein anderes Mal ist es vielleicht der Zebrahengst. Das ist interessant für die Tierarten, die wir haben, und das macht es natürlich auch interessant für den Besucher. Dieser junge Hund wird seine erste Begegnung mit dem Wildkrokodil nie mehr vergessen. Ich glaube, dass die Nähe zum Tier etwas ist, was wir unbedingt aktivieren müssen, was wir unbedingt aufrechterhalten müssen, auch in so einer Zukunft, weil das einfach anders ist, wenn man so etwas erlebt. Oder wenn man das auf dem iPhone sieht oder im Safari-Park mit dem Fernglas. Nachahmen ist etwas Wichtiges. Bei uns haben wir keine normalen Spielplätze. Die Spielplätze, die wir haben, sind Identifikationsspielplätze. Und diese Netzstruktur, Kletternetzstruktur, ist genau gegenüber den neuen Außenanlagen der Menschenaffen, die übernetzt sind. Und es geht darum, dass die Kinder da Affen spielen können. Und es ist auch bewiesen, dass wenn Kinder Nacht machen können, dass das Erlebte auch besser bleibt. Und damit Kinder eben sensibilisiert werden, haben wir gedacht, wir machen das Erlebte genau dort, wo auch Menschenaffen. Wir haben mal eine Plakatserie gemacht, wo in der Jury auch Kinder vertreten waren und diese Plakatserie hat den Werbepreis gewonnen 2010 in der Schweiz, weil da die Kinder in der Jury gesagt haben, ich fühle mich da nicht instrumentalisiert, ich mache einfach ein Tier nach. Und ich glaube, das ist eine erfolgreiche Plakatkampagne gewesen, die wirklich gut angekommen ist. Nachmachen, selber machen, ein Kinderzoo, wo die Kinder Verantwortung übernehmen können über die Tiere, das ist auch was Entscheidendes. Und Aufsicht einer Tierpflegerin, dass sie sich da nicht um den Daumen abhauen, aber das ist wirklich etwas ganz Entscheidendes, das mitmachen können. Das machen sie ja da in Landau auch. Die Ex-Cathedra-Rundgänge sind auch wichtig, weil sie eben nur halb Ex-Cathedra sind. Man kann anschließend den Guide da Fragen stellen und das ist die beste Methode zu kommunizieren von Mensch zu Mensch. Es gibt auch die spezielle Führungen, ich weiß nicht, ob Sie das auch machen, aber das ist sicher etwas, wo die Zoos eine große Expertise haben, das ist Berufsregionär in Basel, die bei uns da lernt, wie man mit Schlangen umgeht, weil diese Leute natürlich immer wieder auch mit so gehören. Nation at large ist auch ganz wichtig. Wir haben uns in Basel seit 20 Jahren mit Themenanlagen und Themenhäusern befasst. Und ich glaube, das ist auch etwas, das für die Zukunft ganz wichtig ist. Wir müssen uns ein bisschen verabschieden von der Idee der Tiersammlung. Also das machen naturhistorische Museen perfekt, aber wir werden nicht genügend Platz zur Verfügung stellen können für eine Tiersammlung. Wir sollten uns konzentrieren und wir haben in Basel, der auch in der Stadt so ist, eben auf ein paar Themen konzentrieren. Mit dem Nahrungskreislauf erklärt man im Prinzip, man kann es eben ausdrücken als fressen und gefressen werden, oder wie komme ich zum Futter als Kleinraubtier, ohne dass ich selber futtern werde von einem größeren Raubtier. Diese Fragestellung stellt man im Haus Etosha und es geht eben um dieses Kreislauf. Pflanzen, die eigentliche Produzenten, schaffen die Grundsatznahrung für die Pflanzenfresser. Die Pflanzenfresser werden von den Raubtieren gefressen. Dann geht das mit den Aasfressern bis zu den ganz vielen Lebewesen, die auf dem Boden und im Boden leben und die Grundsubstanz über den Pflanzen geben, damit sie weiter wachsen können. Und vor allem, und das ist die Headline von diesem Haus, die Natur arbeitet in Kreisläufen und keinen Abfall. Das ist, glaube ich, wirklich etwas Entscheidendes. Wir haben das Haus nicht aus Beton gemacht, sondern aus Stampflehm, weil wir auch der Überzeugung sind, dass das mit dem sparsamen Umgehen mit den Ressourcen auch im Zoo selber gelebt werden muss. Da ist Landau Spitzenreiter mit dem CO2-freien Zoo-Anspruch und wir sind noch nicht so weit, aber ich habe das mal auch berechnet. 1984 haben wir noch ungefähr 600.000 Liter Heizöl gebraucht und heute sind wir dank Alternativenergie-Blockheizkraftwerk, Holzschnitzelheizung und so weiter und so fort auf 17.000. Das ist eine Minze gestern. Da haben Zoos eben auch eine Botschaft an die Allgemeinheit. Nahrungskreislauf, ein sehr beliebtes Bild von mir. Das zeigt eben, dass Raubtiere sind. Und die Herausforderung am Zoo der Zukunft ist aufzuzeigen, dass auch morgen und übermorgen und in 20 Jahren unsere Gefahren tatsächlich ein Tier essen werden, Fleisch essen werden und kein Tofu. Das ist ganz wichtig. Dass man sich das merkt. Im Bereich Forschung, ganz klar von der ethologischen Forschung über Tiermedizin, sei es präventiv, kurativ, diese ganze Serie an Forschungsaufgaben, die wir haben, werden sehr wohl wahrgenommen. Und wir treffen uns ja jährlich ein bis mehrmals, um da auszutauschen. Das ist zum Beispiel die Impfung bei den Blumenlöwen bzw. die Parasitologieprävention. Man hört ziemlich viel in der letzten Zeit über das Halten von Menschenaffen, überhaupt von homosozialen Tierarten. Menschenaffen können denken, sie können wahrnehmen, sie können planen, sie können einsichtig halten, handeln. Wir haben mit unseren Außenanlagen und Renovation des Hauses nicht einfach ein bisschen mehr Platz gegeben unseren Menschenaffen. Wir haben eine regelrechte Erlebniswelt für sie konstruiert und ich glaube, es geht um das. Man muss den Tieren, die hochsozial sind, die hochintelligent sind, eben Entscheidungsfreiraum lassen. Und ich werde darauf zurückkommen in ein paar Minuten. Die vierte Aufgabe am Naturschutz
Steiner arbeiten zusammen und machen, dass wir einen Beitrag an die Erhaltung der Biodiversität leisten können. Und diesen Beitrag leisten wir, indem man diese EGPs durchführt, also diese Zucht innerhalb der zoologischen Gärten, dass man da florierende Populationen aufrechterhält und wir stellen möglicherweise auch wieder Tiere für Wiederansiedlungsprogramme bereit, aber machen dann was anderes. Wir unterstützen In-Situ-Projekte, sei es ideell, indem man im Zoo selber eben eine Bühne ist für diese bevorzugten Garten, aber auch materiell, ich habe es jetzt auch gesehen beim Landau mit diesem Umweltzent, wir machen da zum Beispiel auch seit 10 Jahren, dass ein Teil des Geldes vom Eintrittsticket in einen In-Situ-Fonds reserviert wird für so In-Situ-Aktivitäten. Kooperationen nicht nur mit der, oder ausschließlich mit der Universität, mit der Zooschule, mit dem Freundeskreis, sondern natürlich auch mit den verschiedenen Kollegen in den verschiedenen Zoos, diese großen Zooverbände, EASA, BASA, andere Nichtregierungsorganisationen, ich will sie nicht alle aufzählen, weil das ist eine Riesenliste, was da in Landau gemacht wird, die eigentlich jetzt selbstverständlich in der Naturschutzunion, aber eben auch mit die BAPCA, die ZGAP, die Stiftung Artenschutz, die DGAP, das sind alles andere Nichtregierungsorganisationen, die sich wahnsinnig in das Thema reinknien und dort machen wir da alle mit. Das habe ich schon angedeutet. Ich möchte beim Naturschutz ein Beispiel nennen. In Basel haben wir das internationale Zuchtbuch für das Panzernashorn seit den 80er Jahren und führen das EEP des Panzernashorns. Diese schraffierte Stelle, die wir da auf der Karte von Pakistan bis und mit Myanmar sehen, diese grau schraffierte Fläche da, das ist die ursprüngliche, das ursprüngliche Habitat von Panzernashorn. Und wenn man heute hört, in der Natur haben die Panzernashörner ein Problem, unter anderem wegen dem Horn und wegen dem Jagen wegen dem Horn, also der Wilderei, muss man sich klar im Bild sein, dass die heutige Natur diese paar roten Pünktchen sind. Und diese paar roten Pünktchen sind Nationalpark. Und diese Nationalpärke sind die heutige Natur, die werden gemanagt, wie jeder große Zoo und kleinere Zoo das auch macht. Und darum ist uns das wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, die sogenannte romantische Natur, wie wir uns das vielleicht noch vorstellen im Kopf, wie ist es nicht mehr so. Diese vielen Punkte, die wir auf dieser Karte sehen, sind die zoologischen Gärten, die Panzernashörner halten auf der Welt. Und das ist wie ein Kordon. Und das zeigt, wie wichtig es ist, dass man eben sowohl diese Ex-Situ-Population wie auch die In-Situ-Population aufrechterhaltet, damit alle eben sich im Klaren sind, es geht um das Habitat, es geht um das Habitat in den Ursprungsländern. Das ist dieses Beispiel, der Basel unterstützt so einen roten Punkt in Assam. Da geht es ums Translozieren von Tieren, dass wenn es mal große Regenperioden gibt, nicht alle Eier im gleichen Korb sind, zum Beispiel da im Kasiwanga-Park, sondern vielleicht auch mal da im Manas-Park ein paar Tiere sind. Und das machen eben die Menschen vor Ort. Und das ist die Regierung, das ist der WWF India und das sind ganz wenig kleine Organisationen, die da mitmachen, zum Schauen, dass dieses Habitat blüht und meine am Leben gehalten wird. Das ist ein Bild von einem translozierten Nashorn. Man sieht auch, wie aufwendig das ist. Und wie kann man da helfen, indem man zum Beispiel eben Funktelefon spendet, indem da Velos oder damit sie nicht mehr mit den Chirurgen da unterwegs sind und nebenan fahren nicht wieder nicht schnell vor. Dieses Bild, um ganz kurz zu zeigen, wie Landau, wie sie aktiv sind auf diesem Planet, das ist eine Auswahl, nein, das ist nicht alles, aber da eben in Südamerika, in Chile, in den Pinguinen, Madagaskar, mit den Ibis oder hier diese Wacka für die westafrikanische Primatenpopulation, da Djibouti oder den Saltfeldhirsch und andere wichtige Lebewesen im Habitat und Biodiversitätshotspots finden. Ich möchte noch ein letztes Beispiel bringen bei dieser Herausforderung in die Zukunft. Ich möchte den Begriff Freiheit und freie Wildbahn bzw. Zootierhaltung rasch ein bisschen auseinanderhalten. Die freie Wildbahn wird oft als Paradies angeschaut und die Zootierhaltung großes Fragezeichen. Das Problem ist, dass wir alle oft mit Gefühlen arbeiten. Ich habe das Gefühl, dass Tiere lieber in Afrika oder in Nagasa oder wo auch immer. Und wenn man Freiheit googelt, ich bin wirklich sehr modern gewesen, gibt man da eine Definition Freiheit, die in der Regel verstanden als die Option, ohne Zwang zwischen verschiedenen Möglichkeiten auszuwählen und entscheiden zu können. Es kommen Bilder dazu. Also wenn man da Bilder kriegt, dann Bilder über die Freiheit. Das verstehen die offensichtlich viele Menschen, das ist sinnbildlich für die Freiheit. Meine These, auch in der Natur sind nicht alle Tiere frei und auch im Zoo haben sie Freiheit. Und das möchte ich kurz ein bisschen unterscheiden. Die Wildtiere leben in der Natur in einem natürlichen System von Sachzwängen. Sie sind eben nicht so frei, wie man meint. Sie müssen mit Wasser und Futter suchen. Sie müssen ein Territorium oder ein Heimbereich verteidigen. Sie müssen sich vor Raubtieren schützen. Sie müssen Partner aufsuchen. Sie müssen vielleicht Kommandokämpfe durchführen, dass sie dann mit dem Partner auch zusammenkommen können, Junge aufziehen können. Und sie müssen nicht zuletzt auch Schutz vor Witterung aufsuchen. Ich habe jetzt vom Monsunregen gehabt. Das könnte auch Kälte oder auch Schneestürme oder Dürreperioden sein. Und letztlich auch vor Krankheiten schützen. Es ist damit nicht so, dass in der Wildbahn schnell der Doktor Lins oben sein kann, um am Sonntag diese Tiere zu versorgen. Die Natur lässt den Tieren Entscheidungsfreiheiten, aber verlangt vom Tier, dass es sich richtig entscheidet. Sonst büßt er da offen mit dem Tod ein. Zu diesem Gedanken, diese paar Bilder aus South Georgia, das ist ein Königspinguin. Wenn ich das vergleiche mit dem Bild vorher von diesen Menschen, die in Freiheit leben am Berg oder vor dem Sonnenuntergang, könnte man sich da denken, das ist jetzt ein freies Ding, ein freies Ding. Und dann muss man sich fragen, ja, kennt man die Bedürfnisse von diesen Dingen? Und wenn man sie kennt und dass sie wirklich entscheiden könnte, nicht jagen müsste und fischen müsste, dann würde sich das Tier wohl so halten, in einer Pinguin-Kolonie oder noch lieber und besser so. Das sind diese und das gilt für den Pinguin, das gilt vielleicht nicht für das Pansenhauser, aber für den Pinguin. Und die Herausforderung für morgen ist, dass wenn wir Zoos machen, wir da ständig auch kommunizieren müssen. ist das mit den Tieren im Zoo? Sie leben eben in einem künstlichen System von Sackzellen. Der zoologische Garten bietet einen begrenzten Raum. Er strukturiert und überblickt diesen Raum. Er setzt diese Zootierfutter zusammen. Er stellt Futter und Wasser zur Verfügung. Und er muss, und das ist die Verantwortung, die wir tragen müssen, eben diese Bedürfnisse in den jeweiligen Tieren kennen. Damit man diese Bedürfnisse gerecht werden kann. Und man muss eben diese Tiere auch entscheidungsfrei lassen. Ich habe das Beispiel da. Und also haben wir ein paar Piktogramme am Boden gezeichnet, wie weit springt eine Tierart. Und das geht vom Floh da vorne, also irgendwo da ist das Schildchen und das Stark, das geht vom Floh da vorne über verschiedene Raubtieren, dann irgendwann mal Equiden, der kreierte Mensch da, also immer weiter bis zum Känguru. Und der Känguru hat einen Sprung bis da so ungefähr 13 Meter. Und dann kehrt man sich um und schaut in die Anlage. Und das ist unsere Känguru-Anlage. Die Anlage aus Wallis mit einem Wassergraben von höchstens 4 Meter breit. Die nächste Frage in der Führung ist ja, warum springen Sie nicht da aus dieser Anlage heraus? Und unsere Antwort ist eben, weil diese Kängurus sich da zu Hause fühlen. Das ist eben ihr Territorium und das ist eben so möbliert, dass die Bedürfnisse dieser Känguru auch erfüllt werden. Dieses Territoriumprinzip, das habe ich nicht selbst erfunden, das hat unser Kollege einiger in den 50er Jahren letztes Jahrhundert bereits erfüllt. Es geht eben um Platzbedarf und Platzangebot. Das sind freiwillige und landfreiwillige Wildbahnprodukte. Und das ist unsere Innenanlage bei den Gorilla. Es geht darum, dass man diesen Lebensraum übersetzt kann. Das heißt nicht gleich machen, sondern übersetzt. Klettermöglichkeiten zum Beispiel. Auch die Jungtieraufzucht, deren Möglichkeiten, das ist die beste Beschäftigung, die man sich ausdenken kann. Gilt auch für Straußen oder für Flamingos. Da noch diese schwierigen Diskussionen, die wir immer wieder haben, weil zum Beispiel in Deutschland, wenn es darum geht, florierende Populationen aufrechtzuerhalten, jedes Mal, wenn ein Zoo eine Populationsregulierung vornimmt, das ein Riesenproblem ist, mit dieser Diskussion um den vernünftigen Grund, ich würde einen Appell lancieren und sagen, ein Zoo zu führen morgen ist der vernünftige Grund, warum man eine Population halt regulieren darf. Und ich spreche nicht von Leuten hier. Der schreibt keine Headlines in Bildung und so, das kann ich nicht. Aber wenn man so einen da irgendwie aus irgendeinem Grund töten muss, dann ist das ein großes Problem. Zoos brauchen einen Fanclub, Sie sind diesen Fanclub und es geht darum, dass wir gemeinsam in Zukunft schauen. Sind Sie müde oder wollen Sie noch 6 Bilder? 6 Bilder? Zukunft in Basel, wir sind daran, die Anlage Tevea zu bauen. Das ist unsere zukünftige Elefantenanlage. Tevea heißt in Swahili gehen, bewegen, wandern. Die Frage in Basel ist, sollen wir in Basel Elefanten zeigen auf diesem kleinen Zoo-Areal? Warum sollten wir da nicht diese Elefanten wieder in Afrika zurücksetzen? Wir sagen, wir machen sie anders. Die gelbe Linie ist das heutige Haus und die heutige Außenanlage. Die rote Linie ist das zukünftige Haus und die zukünftige Außenanlage. Man sieht ja, es wird größer. Es wird größer. Vorher war es 2000 Quadratmeter, später wird es 8000 Quadratmeter sein. Wegen dem sind die Elefanten nicht in der Natur. Wir werden nie die Natur sein. Aber wir werden die Anlage so möblieren können, dass sich diese Elefanten eben artgemäß bewegen können, gehen können, wandern können, weil auf
könnte ich Schlag 40 einfach zu prüfen. Die heutige Realität haben wir vorher ein bisschen mitbekommen, Herr Oberbürgermeister, Sie haben das erwähnt, diesen harten Schwund. Ich möchte das Bild der Eigentümerinitiative Welt Naturschutzunion kurz zeigen. Das sind die Überlebensraten von Artengruppen, und zwar Vögel, Säugetiere und Amphibien. Alles geht nach unten. Eine Artengruppe geht drastisch nach unten, das sind die Korallen. Und wir möchten in Basel uns weiterhin einsetzen für die sogenannte nasse Welt. Wir haben seit 40 Jahren ein Aquarium und ein Vivarium, und das ist ein Bild aus dem Vivarium Basel. Wir setzen uns ein für diese nasse Welt, für diese Korallenriffe, möchten es aber noch eindeutiger machen, und die Idee wäre, ein Großaquarium zu bauen, und zwar nicht in Zoo selber, sondern 200 Meter entfernt von Zoo Richtung Stadteingang. Und zwar wäre das ein Ozeanium als Bildungszentrum für Nachhaltigkeit gedacht, und das als Unikum in einem Umkreis von 500 Kilometern. Sie haben in Deutschland Stralsund, das sehr schön ist, in Holland Burgersforschen, und die nächsten sind in Brest oder in La Rochelle oder Genua. Es wird darum gehen, dass man das thematisiert, wo wir die Vivarium nicht thematisieren können, um zum Beispiel ein großes Korallenriff zu zeigen oder eben die offene See oder die Tiefsee mit so Großbecken, wo man eben das Thema des Ökosystems mehr thematisieren kann, auch das Thema der Meeresüberfischung thematisieren kann, und das in einem Binnenland in der Schweiz, womit die